Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft.
Eingriffe in das menschliche Erbgut, die Entwicklung künstlicher Intelligenz, Experimente an Tieren. Wie weit darf die im Grundgesetz verankerte Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre gehen? Doch auch die Wissenschaft selbst gerät zunehmend in Gefahr. In der Türkei, in Ungarn, in den USA ist Wissenschaftsfreiheit in den letzten Jahren stark unter Druck geraten. Wie verteidigen wir die Freiheit des Forschens und Denkens? Im Rahmen des Deutschlandfunk-Schwerpunktes 70 Jahre Grundgesetz fand dazu am 19. März das Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften statt. Die Moderation der öffentlichen Veranstaltung haben Andreas Sendker, die Zeit, und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Viktor Orban jagt eine missliebige Spitzenuniversität einfach mal so aus dem Land. Erdogan hat tausende türkische Wissenschaftler verhaften lassen, schließt Universitäten, öffnet neue, benennt Universitätspräsidenten. Chinesische Universitäten stehen unter immer stärkerer staatlicher Kontrolle. Und Deutschland? Deutschland hat Artikel 5 des Grundgesetzes. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 70 Jahre ist das jetzt allgemein geltendes Grundrecht.
Darüber diskutieren heute Frau Professor Dr. Nadia al-Baghdadi, Direktorin des Institute for Advanced Study und Professorin am Institut für Geschichtswissenschaften der Zentraleuropäischen Universität in Budapest. Frau Professor Dr. Anousheh Farahat, Professorin für öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Mitglied der Jungen Akademie, sowie Professor Dr. Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft in München.
Frau al-Baghdadi, die CEU, die Central European University, zählt, wenn man sich ihre Leistungen angeht, in den Rankings wirklich zu den herausragenden Universitäten, wird immer als beispielhaft, auch als beispielhaft international gekennzeichnet. Wie gerät eine solche Institution politisch ins Abseits?
Nicht so sehr ins Abseits, eher ins Zentrum, würde ich sagen, der Diskussion. Na, in der Tat, es ist etwas, was wir uns auch ständig fragen. Es ist zwar ein Konflikt, der sich lange abgezeichnet hat, der nicht von heute auf morgen über uns gekommen ist, sondern in der Tat in der Reihe steht einer nun bald 8-jährigen Politik in Ungarn, in der es darum geht, Formen des öffentlichen Ausdrucks, der Pressefreiheit, der freien Meinungsäußerung, des künstlerischen Ausdrucks und Schaffens zu kontrollieren und in eine bestimmte Richtung zu schicken. Da wir gerade mit dem deutschen Grundgesetz angefangen haben, das ungarische Grundgesetz, das unter der Regierung von Viktor Orban erlassen wurde und die frühere Verfassung, kennt den Artikel auch, die Freiheit der Wissenschaft und die Freiheit des künstlerischen Schaffens. Aber wir sehen, dass diese Deklaration und dieses Gesetz anscheinend nur noch auf dem Papier besteht. Also wie sind wir in diese Situation gekommen? Es ist die unsägliche Anti-Soros-Kampagne, die von Viktor Orban geführt wird und die uns als Universität ins Zentrum der Diskussion gestellt hat, da die CEU eine von George Soros in den frühen 90er Jahren gegründete Universität ist und der auch immer noch unser Honorary Chairman ist. Das heißt, wir sind da in der Tat im Auge des Sturms. Eine wahrscheinlich sehr viel wichtigere und ernsthaftere Erklärung, warum wir in diese Situation gekommen sind, hat in der Tat damit zu tun, dass es auf der einen Seite es Bewegungen gibt, einen Kulturkampf zu führen, das heißt, die CEU zu sehen als wirklich die repräsentative Institution in Ungarn, die für den Niedergang westlicher Werte steht. Und da ist die CEU, sie ist eine amerikanische und eine ungarisch-europäische Universität, einfach das beste Beispiel und das leichteste Ziel für einen solchen Angriff, da wir in der Tat natürlich, die Universität ist aufgebrochen mit einer sehr starken Mission, die in den frühen 90er Jahren hieß, nach dem Ende des Kommunismus, Open Society. Nicht? Das ist das Schlagwort hier. Und in der Tat versteht die Universität sich nicht nur als Ich danke Ihnen, dass Sie das mit auch betonen. Natürlich eine, wie ich denke, sehr gute Universität, die große wissenschaftliche Leistungen erbringt, die sich aber auch versteht als eine Institution, die der Gesellschaft dient, die also eine gesellschaftliche Mission hat, das heißt, dafür zu sorgen, dass die Früchte der Wissenschaft und dass die Ergebnisse der Wissenschaft auch der Gesellschaft zugutekommen, und zwar einer offenen Gesellschaft. Mhm.
Aber Orbán geht ja gerade noch weiter. Es geht nicht mehr nur um die CEU, sondern er hat soeben der altehrwürdigen Ungarischen Akademie der Wissenschaften quasi 2/3 des Budgets mal eben weggenommen, hat es an ein Ministerium gegeben. Also man weiß nicht ganz genau, wo das Geld jetzt gerade ist und wer es auf welche Weise wiederbekommen kann. Also geht es um Politik gegen Wissenschaft, Angst vor Wissenschaft, Angst vor Freiheit des Denkens?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage, ob es wirklich gegen Wissenschaft per se geht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht darum, dass eine bestimmte Art von Wissenschaft nicht gefragt ist. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, da würde man wahrscheinlich Unrecht tun, zu sagen, es ist einfach ein irrationaler Anti-Intellektualismus, den es auch gibt, aber der nur in bestimmten Bereichen wirkt. Aber ich glaube, gerade der Angriff auf die Akademie ist eigentlich völlig unverständlich, weil die Ungarische Akademie wirklich ein Leuchtturm der ungarischen Wissenschaft ist und in den letzten Jahren auch immer mehr Wissenschaftserfolge zu verzeichnen hat. Was hinter den, man kann es nicht anders bezeichnen, als Angriff auf die Akademie steht, ist in der Tat die totale Kontrolle über das, was geforscht wird. Das heißt, es darf geforscht werden, aber der Staat möchte sagen, was geforscht wird. Ungarn ist in den letzten 8 Jahren zu einer Einparteienlandschaft geworden oder ein Einparteiensystem. Und da ist es einfach nur folgerichtig, dass die wissenschaftliche Produktion auch kontrolliert wird. Das ist vorbereitet worden schon vor einigen Jahren, indem alle Universitäten durchweg, außer privaten Universitäten wie der unseren, einen Kanzler beigestellt bekommen haben, der nicht nur die Finanzen kontrolliert, sondern auch kontrolliert, wer berufen wird, wie sich die Universität ausrichtet. Dass es dann letztendlich gegen die Krone der ungarischen Wissenschaft, der Akademie ging, war eigentlich dann nur noch ein letzter Schritt, ist aber nichtsdestotrotz desaströs und hat, wie wir dann aber doch gesehen haben, auch dazu geführt, dass da der Protest doch so stark war, dass im Moment die Situation nicht völlig geklärt ist. Das heißt, die völlige Kontrolle konnte nicht eingenommen werden.
So gerade noch in der legalen Schwebe quasi.
Fahrrad, ist es ein Problem von autoritär geführten Regierungen, dass die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr ist, dass man versucht, die Wissenschaft zu reglementieren? Ist es ein osteuropäisches Problem? Ist es neben Ungarn und auch der Türkei aber auch vielleicht ein Problem, was in den USA sich abzeichnet? Ist es ein globales Problem? Wie würde Ihre Analyse ausfallen?
Also ich würde weder sagen, dass es ein regionales und schon gar nicht ein rein osteuropäisches Problem ist. Ich glaube, wir sehen natürlich jetzt mit unserer, sage ich mal, auch regionalen Nähe auch zu Ungarn oder auch Polen, natürlich ist das für uns sehr nah und wir haben einen sehr starken medialen, aber auch vielleicht persönlichen Fokus, weil eben unsere Kooperationen dort und auch in den USA besonders stark sind. Aber letztlich glaube ich, dass nach meiner Beobachtung die Probleme, die es tatsächlich im Bereich Wissenschaftsfreiheit gibt und auch die grundsätzliche Möglichkeit, dass trotz verfassungsrechtlicher Garantie es da eben auch zu gezielten politischen Angriffen, aber auch zu Eingrenzungen, zu Beschneidungen, die unterhalb dieser Schwelle eines tatsächlich rechtlichen Eingriffs in die Wissenschaftsfreiheit liegen, doch durchaus ein globales Phänomen sind, das aus meiner Sicht verschiedene Ursachen hat. Eine Ursache liegt sicherlich dort, wo es eben autoritäre Regime gibt, die bestimmte, Frau Al-Baghdadi hat es ja gesagt, bestimmte wissenschaftliche Strömungen versuchen zurückzudrängen und letztlich die Vorstellung haben, man könne Forschung so betreiben, dass sie ähnlich wie in einem planwirtschaftlichen System sozusagen staatlich in Auftrag gegeben wird und dann bestimmte Ergebnisse erzielt, die eben wünschenswert sind. Das ist die eine Variante, aber sie ist eben auch bedroht, also Freiheit der Wissenschaft ist eben auch bedroht, durch andere Entwicklungen, beispielsweise durch eine extrem starke Ökonomisierung, eine Tendenz, Wissenschaft danach auszurichten, was eigentlich nützlich in der Gesellschaft ist. Und das ist nicht so weit von uns auch entfernt. Und da gibt es durchaus auch Dinge, gerade wenn wir über Viktor Orbán sprechen, der ja beispielsweise auch die Abschaffung der Gender Studies in Ungarn damit begründet hat, dass es eben im Grunde genommen kein Berufsbild und keinen praktischen Anwendungsfall davon gäbe. Also eine Vorstellung, dass wissenschaftlich eigentlich nur sein kann, was wir sofort irgendwie anwenden und nützlich verwerten können in der Gesellschaft. Also da gibt es, glaube ich, durchaus auch Parallelen, auch wenn es natürlich jetzt nicht überall die Formen annimmt, die das in Ungarn annimmt. Im
Augenblick. Herr Stratmann von der Max-Planck-Gesellschaft, gibt es Themenfelder, Forschungsrichtungen, die über alle Länder in der Diskussion sind, in der Beschneidung sind oder in der Frage, wie gehen wir damit um, wie fördern wir sie oder wie fördern wir sie nicht mehr? Gibt es da vergleichbare Entwicklungen?
Naja, ich glaube, es gibt zunächst mal einen globalen Trend, und das kann man auch in Statistiken ablesen, dass Wissenschaft, wirtschaftliches Wachstum und Wohlergehen eng zusammenhängen. Das heißt also, die Bedeutung von Wissenschaft für das, was das Land erreichen kann, ist enorm groß geworden. Wir sehen das an der Diskussion über künstliche Intelligenz, wir sehen das an den Summen, die in Wissenschaft investiert werden. Wissenschaft ist so wichtig geworden wie nie zuvor und hat eine gesellschaftliche Relevanz bekommen wie nie zuvor. Das erzählen wir als Wissenschaftsmanager auch immer der Regierung, weil wir auch an die Ressourcen wollen. Und das hat natürlich die zweite Seite der Medaille, dass wenn es so ist, dass Wissenschaft so wichtig ist wie nie zuvor, dass man dann natürlich auch gesellschaftlichen Einfluss auf Wissenschaft ausüben möchte. Wofür werden diese Summen verwendet? Das wird, würde ich sagen, ist ein globaler Trend, den wir überall spüren. Wissenschaft hat aber auch noch eine zweite Facette, und ich glaube, das ist etwas Neues, was erst seit wenigen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten existiert. Man spricht ja manchmal von dem Anthropozän, in dem wir uns bewegen. Anthropozän, darunter versteht man eigentlich eine Zeit der Weltgeschichte, die total vom Menschen gemacht wird. Man könnte sagen, der Mensch hat den Globus in der Hand, was vor 100 Jahren noch nicht der Fall war. Und das hat dazu geführt, dass das, was der Mensch tut, langfristige Folgen hat, die den Menschen extrem beeinflussen und auch das Umfeld verändern. Ich nehme das Global Warming als nur ein Beispiel. Und die Wissenschaft ist nun die einzige Struktureinheit, die über Modellrechnungen jetzt der Politik sagt, was machbar ist und was nicht, und damit politisches Handeln massiv beeinflusst und auch einschränkt. Zum ersten Mal ist die Politik nicht mehr in der Lage zu tun, was sie möchte, sondern sie kriegt Randbedingungen gesetzt. Und das führt dazu, dass sie Konflikte bekommen zwischen dem, was die Wissenschaft sozusagen der Politik vorhält als Rahmen, und dem, was die Politik aus dem Tagesgeschäft, aus dem Tagesgeist heraus machen möchte. Diesen Konflikt spüren wir auch überall, und der ist ein harter Konflikt, der auch deswegen zu harten Auseinandersetzungen führt, wie wir das auch zum Beispiel in den USA spüren, wo an für sich die Wissenschaftsfreiheit natürlich auch tief verankert ist.
Aber das schlägt jetzt in die Wissenschaft zurück, nicht nur in Form von Populismus und der Diskussion über Meinungsfreiheit, sondern auf einmal sieht sich die Wissenschaft am Pranger. Also ist diese Entwicklung, die Sie eben beschrieben haben, ganz stark auch wieder zurückgespielt worden in die Wissenschaft und auf die Wissenschaft selbst.
Absolut. Ich denke mal, die Wissenschaft ist in eine Rolle hereingeschlüpft, die sie früher nicht hatte. Früher war sie hat sich dem reinen Erkenntnisgewinn gewidmet. Sie kommt jetzt in einen gesellschaftlichen Dialog, in einer Intimität, die sie früher nicht hatte. Vielleicht so wie zu Galileos Zeiten, als man natürlich auch ein Weltbild zusammengebrochen ist, ein erdbezogenes Weltbild, ein religiöses Weltbild zerstört wurde durch die Wissenschaft. Und ich glaube, so wie das damals auch war, die Wissenschaft muss sich in der Öffentlichkeit äußern. Sie muss Stellung beziehen, sie muss kommunizieren. Sie muss viel mehr sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen, als sie das in der Vergangenheit tun musste. Um diesem Trend zu widerstehen, dass man wissenschaftliches Wissen in Frage stellt. Hinzu kommt vielleicht noch ein Punkt: Wissenschaft verkündet keine Wahrheiten. Wissenschaft ist keine Religion. Also wir sagen nicht, dies ist die Wahrheit. Die Wissenschaft macht auf der Basis des vorhandenen Wissens die bestmöglichen Modellansätze. Aber dieses Wissen ist natürlich immer auch zeitlichen Veränderungen unterworfen. Und das macht es der Politik manchmal leicht, und das spüren wir auch in den Diskussionen, selbst in Deutschland der letzten Monate, dass man damit wirklich fadenscheinigen Argumenten wissenschaftliche Resultate in Frage stellt, weil sie nicht absolute Wahrheiten sind. Und ich glaube, auch das muss man in der gesellschaftlichen Diskussion ganz klar machen, dass Wissenschaft immer einen Restzweifel auch hat in dem, was sie tut, aber dass es gefährlich ist, diesen Restzweifel in der Politik zu missbrauchen, um Wissenschaft als solche in Frage zu stellen.
Aber kommt es dann zu solchen Auseinandersetzungen wie dem Auftritt von etwa 100 Lungenärzten, die sagen, Stickoxide sind gar nicht gefährlich und wir kennen keinen einzigen Stickoxid-Toten? Und dann muss sich die Wissenschaft erstmal berappeln und sagen, Moment mal, wir haben doch hier eine ganze Reihe von Studien vorliegen, die genau das Gegenteil zeigen. Da stößt Meinungsfreiheit oder der Streit zwischen verschiedenen Positionen auf die Rolle von Wissenschaft und die Autorität von Wissenschaft.
Absolut. Und ich meine, wenn Sie sich zu dieser Diskussion mal die veröffentlichten Stellungnahmen der Wissenschaft ansehen, dann sind die sehr kompliziert, dann sind die sehr schwer zu lesen. Selbst als interessierter Laie sagen, da blickt man nicht wirklich so schnell durch, während eine platte Meinung eines an für sich Laien, der Lungenarzt ist eigentlich ein Laie, eine platte Meinung, ich habe noch nie einen Toten gesehen, der an Stickoxiden gestorben ist, irgendwie eine gewisse Wucht entfaltet. Ja, die Wissenschaft muss lernen, auch mit dieser Öffentlichkeit und dieser Simplifizierung von Thesen der Öffentlichkeit umzugehen. Und in der Tat muss man sich auch verteidigen, das sehe ich genauso.
Frau Fahrenrath, man kann sich schon vorstellen, warum der Druck auf die Wissenschaft, auch der politische Druck auf die Wissenschaft immer stärker zunimmt. Wir hier auf der Bühne haben noch eine Zeit erlebt, in der es keine Smartphones gab. Dann haben wir das Auftreten dieser Smartphones entdeckt und haben gesehen, wie plötzlich eine Wirtschaft entstanden ist, die keine deutsche war, keine europäische, sondern vor allem aus den USA heraus befördert wurde, die großen Internetunternehmen, die dort groß geworden sind. Jetzt gibt es einen Wettlauf um die künstliche Intelligenz. China investiert massiv in Forschung in diesem Bereich, die Amerikaner investieren massiv. Herr Stratmann, auch wir in Deutschland investieren in diesen
Bereich. Nicht so ganz massiv.
Dass der Staat was will, dass die Staaten was wollen von ihrer Wissenschaft in diesem Wettbewerb, ist doch nachvollziehbar, oder?
Ich würde mal so sagen, dadurch, dass natürlich Wissenschaft eben auch gesellschaftlichen Nutzen produziert, ist es irgendwie natürlich, dass Staaten und auch dass Politiker grundsätzlich etwas von der Wissenschaft wollen. Und es ist grundsätzlich auch kein illegitimes Anliegen der Gesellschaft, jetzt mal als Ganzer gesprochen, von der Wissenschaft eben auch etwas zu erwarten, nämlich dass sie auch einen Beitrag zur Wissensproduktion und Erkenntnisproduktion in der Gesellschaft beiträgt. Das Problem ist, dass eben Wissenschaft, wie Herr Stratmann ja auch schon gesagt hat, immer eben auch die Funktion hat, in einer gewissen Weise auch gegen Öffentlichkeit zu dem zu sein, was an gesellschaftlichem Wissen sozusagen schon vorhanden ist und auch unter Umständen eben gegen Öffentlichkeit zu dem zu sein, was auch politisch möglicherweise gewollt ist. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Möglichkeit, dass man das, ist natürlich der Wunsch, dass die Wissenschaft etwas beiträgt zum gesellschaftlichen Nutzen, zwar einerseits verständlich, darf aber natürlich nicht dahin umschlagen, das dann eben auch steuern zu wollen. Und einen Punkt nochmal aufgreifend aus dem, was Herr Stratmann gesagt hat, zusätzlich zu dem Punkt, dass wir jetzt sozusagen in Bezug auf diese naturwissenschaftlichen Phänomene in der Situation sind, wo die Wissenschaft tatsächlich auch Grenzen aufzeigt dessen, was politisch tatsächlich umsetzbar ist, gibt es aber eben auch den umgekehrten Trend, nämlich den, dass einzelne politische Akteure in dem Wunsch, sozusagen die Verantwortung für eine bestimmte politische Entscheidung von sich zu weisen, wissenschaftliche Erkenntnisse als etwas darstellen, was eben Wahrheit ist. So müssen wir es machen, das haben die Experten gesagt und nicht anders. Und deswegen machen wir es so, beispielsweise in der Eurokrise, in der ökonomische Positionen quasi als Wahrheiten durch Politiker verkauft wurden. Nicht, weil Wirtschaftswissenschaftler selber gesagt hätten, das sind alles unumstrittene Wahrheiten, sondern weil es eben dann eben auch genutzt und benutzt wird, strategisch zur Legitimierung bestimmter Positionen. Und das schlägt eben auch zurück auf die Wissenschaftsfreiheit selbst, weil die Ambivalenz, die in Wissenschaft immer drinsteckt, dadurch natürlich genauso verschleiert wird wie die politische Verantwortung für die entsprechenden Entscheidungen.
Das ist eben genau das Paradox, nicht, mit dem wir zu tun haben, dass die wissenschaftliche Freiheit braucht den Staat, um sie zu schützen. Aber sie braucht diesen Schutz auch, um sich vor den Staat und Ansprüchen zu schützen und dort ihren kognitiven oder Wissensraum zu schaffen, in dem unabhängige und freie Forschung möglich ist. Nicht? Und dieses ist ein Paradox oder eine Frage der Balance und der Gewichtung, die für alle Staaten wichtig ist und die wahrscheinlich in jedem Land ist, um nochmal auf diese Frage auch zurückzukommen, ist kein Spezifikum bestimmter Länder, sondern das ist etwas, in dem jede Regierung, jede Gesellschaft sich ihre auseinandersetzen muss und dass wir dann eben sehen, dass die, wie die Balance ist und wie das letztendlich ausfällt, wie stark der Staat seine Institutionen und seine Wissenschaft schützt, getrieben ist von Dingen, die nicht unbedingt etwas mit der Universität oder der Wissenschaft und den Institutionen zu tun haben, sondern von ganz anderen Dingen getrieben ist, die natürlich alle ihr Recht haben, einbezogen zu werden.
Aber Frau Öpardi, legen wir die Latte sehr hoch, wenn wir gleich fragen, ist die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr? Oder müssen wir die Latte vielleicht ein bisschen niedriger legen und eher nur fragen, sind Strukturen, Organisationsformen in Gefahr, auch in Veränderung? Also schütten wir möglicherweise mit dieser ganz großen Frage 70 Jahre Grundgesetz, 70 Jahre Wissenschaftsfreiheit, das Kind ein bisschen mit dem Bade aus?
Na, ich denke, man muss schon, also ein Ideal muss man schon haben und hochhalten und sich daran messen lassen. Aber in der Tat denke ich, was wirklich die Frage ist, ist die Autonomie der Institutionen. Das ist etwas, was wirklich konkret konkret ist, was man genau politisch, sozial bestimmen kann. Und ich denke, da ist es ganz klar, wo in welchen Gesellschaften, sei es in Amerika, sei es in Europa oder in anderen Staaten, was zu tun ist. Das Prinzip der wissenschaftlichen Freiheit und der Freiheit der Wissenschaft ist in der Tat in Gefahr, würde ich trotzdem sagen, aber vielleicht nicht so auf dem ganz hohen Niveau, je nachdem, in welchen Diskursen wir uns gerade befinden. Ich also ganz kurz nochmal auf Ungarn zurückkommen. Die Verfassung sagt, dass der Staat nicht berechtigt ist, in Fragen der Wissenschaft zu entscheiden, was ja auch schon ein sehr interessantes Gesetz ist, das so formuliert ist. Da gibt es sicherlich Bestrebungen zu sagen, wir gehen an die Wissenschaftsfreiheit. Nicht, wenn ich das schon so formuliere, da ist die Negation natürlich gleich da. Aber ich denke, was wirklich viel wichtiger im Moment ist, ist in der Tat die Autonomie der Wissenschaften und der Institutionen, um die es geht.
Das würde ich gerne wirklich unterstützen, die Aussage. Wissenschaftsfreiheit ist ein abstrakter Begriff. Der steht zunächst mal im Grundgesetz, lebt so, wie er lebt. Er lebt aber tatsächlich eigentlich durch die Organisationsstruktur, die überhaupt Wissenschaftsfreiheit ermöglicht. Das ist in Amerika zum Beispiel auch privates Kapital. In Amerika verteilt sich das. Der Staat ist hat nur einen kleinen Teil der Finanzierung der Gesamtwirtschaft. Es gibt viele andere Finanziers, die sozusagen ganz andere Interessen genügen. Und deswegen in der Vielfalt der Finanzierung liegt auch der mangelnde staatliche Durchgriff. In Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, als es auch einmal um die Frage ging, will man überhaupt so etwas wie Max-Planck-Gesellschaft oder will man die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wiederbeleben, war auch die Frage ganz im Vordergrund, wie muss denn eigentlich die Verfasstheit der Max-Planck-Gesellschaft oder auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft sein, damit sie in der Lage ist, fern vom politischen Einfluss Wissenschaft zu gestalten. Und da hat man ganz besondere Konstrukte gefunden, wie zum Beispiel im Falle der Max-Planck-Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind es privatwirtschaftlich organisierte Vereine. Wir sind ein Verein. Der Verein bestimmt, was in der Max-Planck-Gesellschaft passiert. Und in diesem Verein hat Politik eigentlich einen ganz geringen Einfluss. In dem Sinne ist die Frage der strukturellen Verfasstheit der die Wissenschaft tragenden Organisationen oder Universitäten ganz, ganz entscheidend.
Drittmittelfinanzierung, Google Campus beispielsweise in Berlin, löst sich diese strukturelle Verfasstheit ein bisschen auf, kommen neue Akteure ins Spiel, die Geld haben, die Funktionen des Staates übernehmen. Sie haben gesprochen von der gegenseitigen Funktion und Schutzfunktion auch, gerade des Staates in Bezug auf die Wissenschaft, die dieses eingespielte Verhältnis dann möglicherweise stören, auflösen oder verändern?
Also ich würde es zumindest so formulieren, es ist eine bestimmte Gefahr da. Also natürlich ist nicht jede Form von, das sieht man ja eben auch an der langen Praxis in den USA, nicht jede Form von privatwirtschaftlicher Förderung ist gleichbedeutend damit, dass wissenschaftliche Freiheiten verloren gehen oder dass irgendwelche Ergebnisse interessensgeleitet gesteuert werden. Hier kommt es, glaube ich, aus meiner Sicht sehr stark darauf an, wie ist das Ganze dann rechtlich verfasst? Also unter welchen Bedingungen wird Wissenschaft aus privaten Geldern gefördert und unter welchen Bedingungen ist es eben nicht zulässig? Und natürlich ist es auch wichtig zu erkennen, dass natürlich Drittmittelfinanzierung keineswegs nur ein Phänomen privater Akteure ist. Es gibt auch von der Europäischen Union Drittmittelfinanzierung, es gibt auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft Drittmittelfinanzierung. Es gibt also verschiedene Akteure, die Drittmittel für die Wissenschaft bereitstellen. Das Problem liegt aus meiner Sicht tatsächlich stärker darin, dass jede Form der Drittmittelfinanzierung, also jede Form, die nicht einfach eine grundständige Finanzierung für die Forschungsinstitutionen unabhängig von bestimmten Projekten bereitstellt, zumindest die Struktur wissenschaftlichen Arbeitens insofern verändert, als dass Forschende sich stärker orientieren an den Ausschreibungen bestimmter Drittmittelprogramme, ihre sozusagen auf eine sanfte Weise hier eine Steuerung oder auch so eine Form von Nudging stattfindet, dass eben bestimmte, gerade aktuelle, gerade aber auch vielleicht im Mainstream befindliche Themen strukturell bevorzugt und andere Themen, die in der Wissenschaft gleichwohl ihre Berechtigung haben, in diesen, sage ich mal, Mainstream-Programmen tatsächlich eben nicht vorkommen und dann eben auch keine entsprechende Förderung haben. Und das ist eben ein weiterer Spagat, der bei der staatlichen Förderung von Wissenschaft eben bewältigt werden muss oder auch ein Grund, warum wir eben auch staatliche Förderung brauchen, nämlich auch, um diejenigen Forschungsbereiche zu bedienen und auch abzusichern, wissenschaftlich und strukturell, die eben gerade nicht in das Themenraster passen, was aktuell besonders im Fokus von bestimmten Förderungsprogrammen steht.
Martin Stratmann, wir haben auch in Deutschland über die letzten Jahre und Jahrzehnte eine Zunahme von sogenannter programmorientierter Förderung erlebt. Also Forschungstöpfe, die aufgemacht werden für bestimmte Themenfelder. Forsche bitte über Mobilität, forsche bitte über Krebs. Und wenn du das tust, kannst du dich aus diesem Topf bewerben. Wie tariert man das aus, dass auf der einen Seite es ein gesellschaftliches, berechtigtes Interesse gibt, bestimmte Fragen beantwortet zu bekommen, bestimmte Probleme gelöst zu bekommen, und auf der anderen Seite wir auch Forschungsfreiheit brauchen, weil wir gar nicht wissen, welches Ergebnis jetzt den nächsten Durchbruch bringt, wenn es um den Kampf gegen Alzheimer geht oder um die Lösung irgendeines Mobilitätsproblems?
Also zunächst mal ist, glaube ich, jedem, der in dem Geschäft ist, klar, dass man mit geleiteter Forschung auf die Dauer nicht wirklich erfolgreich sein kann, weil man das Ergebnis dessen, was man tut, nicht vorhersagen kann. Deswegen ist es so, dass die Vielfalt der Forschung, die Diversität eigentlich der Kern des Erfolges ist. In Europa und Deutschland haben wir unterschiedliche Modelle. Wir haben in Deutschland die Max-Planck-Gesellschaft, die zum Beispiel selbst bestimmt, wie sie mit Forschung umgehen kann, die praktisch überhaupt gar keine programmgeleitete Forschung hat. Wir haben die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit immerhin einem Etat von 3 Milliarden und mehr, die auch einen selbstbestimmten Prozess der Findung von Forschungsschwerpunkten vornimmt. Das heißt, das sind zwar Projektmittel, aber die sind wissenschaftsgeleitet. Wir haben BMBF, also Bundesministerium für Forschung und Technologieförderung, die eher projektgeleitet ist. Wir haben in Europa das, was man die ERC, die Europäische Forschungsförderung nennt, die personenorientiert ist, die wiederum nicht projektbeschränkt ist. Das heißt, wir haben in der gesamten europäischen Struktur eine große Vielfalt. Und ich glaube, diese große Vielfalt ist es eigentlich, die am Ende erfolgversprechend ist. Diese Vielfalt muss erhalten werden.
So wie in den USA sozusagen die große Vielfalt der privaten Förderer sichert, dass nicht einzelne Interessen sich durchsetzen, setzt hier sozusagen die große Vielfalt der Strukturen sorgt dafür, dass es große Freiheit. Sehen Sie da Verschiebungen in den letzten Jahren?
Wie verschiebt sich? Also es gibt die Tendenz, aufgrund der Bedeutung der Wissenschaft immer mehr in eine geleitete Forschungsförderung hineinzulaufen. Man nennt das Missions, große Missionen. Die große Mission ist der Zeitbegriff. Und die große Mission, dem hat sich alles zu unterzuordnen, ob sie die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert oder was auch immer. Das ist eine Tendenz, die ich für gefährlich halte, weil sie im Grunde genommen suggeriert, dass man mit großen Missionen, marsähnlichen oder mondähnlichen Missionen, Forschungsperspektiven aufzeigen kann, die sich dann auch erfüllen. Man suggeriert damit auch eine Erfüllbarkeit von Forschung, die am Ende nicht gegeben ist. Also man kann ein Programm machen, um Alzheimer zu bekämpfen. Ob man jetzt wirklich Alzheimer als Problem löst, in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 50 Jahren, in 100 Jahren, das weiß niemand. Und das hängt eben doch von der Individualität und auch vielleicht mal den Zufall ab, dass man Erkenntnisse hat, die letztlich dazu führen, dass man solche schweren Krankheiten wirklich in den Griff bekommt. Es gibt auch noch einen zweiten Aspekt, den wir bislang noch nicht diskutiert haben, der auch nicht ganz unwichtig ist. Forschung, die wir hier zunächst mal beschreiben als reinen Erkenntnisgewinn, also Erweiterung des Wissens, hat ja heute einen ganz vielfältigen Charakter. Die Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz hat sicherlich auf der einen Seite die Facette der Grundlagenforschung. Man wird sich grundlegend damit befassen, wie man mit großen Datenmengen statistisch umgeht. Und wir wissen alle, das hat die Gegenseite der Beeinflussbarkeit, zum Beispiel von Menschen, wie wir das bei Cambridge Analytica gesehen haben. Das heißt, die Frage, wie geht man mit der Dualität von Forschung um, die in den letzten Jahrzehnten ja immer deutlicher geworden ist. Wie versteht man es, Erkenntnisgewinn auf der einen Seite und die Folgen des Erkenntnisgewinns auf der anderen Seite, die positiv und negativ sein kann, gesamtheitlich zu diskutieren? Das ist eine Aufgabe, die ich als zunehmend ganz wichtig ansehe, denn die Bedrohung, die ich für die Forschungsfreiheit sehe, ist ja nicht nur die Geleitetheit im Sinne des staatlichen Wollens, sondern es ist auch die Angst des Bürgers, dass in der Forschung etwas passiert, was ganz diabolische Folgen haben kann, was also sozusagen Einschränkungen quasi erzwingt. Und das hat mit der staatlichen Leitung gar nichts zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, das man sehr ernst nehmen muss. Das ist ein berechtigtes Anliegen des Bürgers, dass man weiß, was kommt denn da auf einen zu. Und ich glaube, in diesem Dialog, in diesem gesellschaftlichen Dialog, fangen wir erst richtig an, uns zu engagieren. Weil wenn wir den Bürger nicht mitnehmen, werden wir die Forschungsfreiheit am Ende allemal verlieren.
Frau Fahrrad, mein Eindruck, dass die Wissenschaft da nicht allzu viel zu bieten hat für diesen Dialog. Was braucht es, um dort voranzukommen?
Ja, das ist die One-Million-Dollar-Question. Ja, okay. Es wäre schön, wenn ich die so einfach beantworten könnte. Also ich versuche es auf 2 Ebenen. Also ich glaube, dass ein Grundproblem, neben dem, was Herr Stratmann ja zu Recht auch schon gesagt hat, eben auch darin besteht, dass Wissenschaft fast immer, wenn sie gefragt wird in der Öffentlichkeit, und sie wird ja doch häufig gefragt, selten mit einer Antwort rüberkommen kann, die klar und eindeutig sagt, so ist es, so müssen wir es machen, das ist der Weg, wie wir sicherlich vermeiden, dass diese und jene negativen Folgen eintreten, oder das ist der Weg, wie wir folgendes Problem X lösen. Mit dieser Antwort können wir sehr selten aufwarten. Viel häufiger ist es, dass Wissenschaftler mit einer ambivalenten, wohlreflektierten Antwort rüberkommen, die aber das zeitgeistige Bedürfnis nach einer klaren Antwort und einer klaren Richtung nicht wirklich trifft. Mit diesem Umstand müssen wir, glaube ich, zunächst mal leben und sollten uns als Wissenschaftler jedenfalls nicht verleiten lassen, dazu diesem Bedürfnis nach einer einfachen Antwort nachzugeben und das dann einfach zu liefern auf die Gefahr hin, dass es eben einfach falsch ist und dass es eben letztlich auch einfach in gewisser Weise ein mediales oder eben auch öffentliches Bedürfnis gerade erfüllt. Das ist zunächst mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass für die Frage, wie Wissenschaft kommuniziert oder wie Wissenschaft auch übersetzt wird in öffentliche Diskurse, wir sozusagen hier alle sechs auf dem Podium gemeinsam gefordert sind im Sinne von Wissenschaftsjournalismus gemeinsam mit der Wissenschaft, weil es gibt zig Formate, in denen wir mit Erklärvideos und allen möglichen Versuchen auch Wissenschaft an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber ich glaube, am Ende ist sehr viel von dem, was wir vermitteln in die Öffentlichkeit, vermittelt über Wissenschaftsjournalismus und über das, was wir letztlich auch versuchen können, dann in entsprechenden Gesprächen darzustellen. Und der dritte Punkt vielleicht, wir müssen uns eben auch öffentlicher Diskussion darstellen, wo es wehtut. Also nicht nur in den Formaten, wo wir mit anderen Wissenschaftlern oder mit, sage ich mal, wissenschaftlich interessiertem Publikum diskutieren, sondern eben auch dort, wo wir mit Leuten diskutieren, mit denen Wissenschaftler typischerweise sonst eher selten diskutieren, nämlich solche, die vielleicht auch skeptisch sind oder die eben kein Vorwissen in diesem Bereich haben.
Frau Fahrt, ganz klare Frage. Tierversuche.
Ja.
Ja, emotionales Thema. Wissenschaftsfreiheit versus Tierversuchsforschung. Wie wollen Sie diesen Diskurs denn führen? Also auf der einen Seite alles gegen Tierversuche, auf der anderen Seite Wissenschaftler sagen, das geht gegen unsere Forschungsfreiheit bis hin in den privaten Bereich. Dass Leute aufhören, zu diesen Themen zu forschen, weil sie ihre Familie schützen wollen.
Ja, schwierige Frage. Ich glaube, dass es falsch wäre, diese Frage darauf zu reduzieren, auf ein Problem der Wissenschaftsfreiheit zu reduzieren. Mhm. Sondern ich glaube, dass das, was Sie ansprechen, letztlich eine Form der, sag ich mal, Radikalisierung einer öffentlichen Auseinandersetzung ist, die nicht nur Wissenschaftler trifft, die trifft in gleicher Weise auch Politiker oder andere Menschen, die sich mit einer bestimmten Position oder mit ihrer Arbeit in die Öffentlichkeit wagen. Und ich glaube, es wäre verfehlt, der Wissenschaft abzuverlangen, hier eine Antwort darauf zu, von ihr zu verlangen, eine Antwort darauf zu finden, wie man das Problem löst. Weil ich eigentlich glaube, dass das eine Frage ist, wie wir in der Gesellschaft öffentliche Diskurse führen und an welcher Stelle sozusagen der Punkt legitimer Kritik überschritten ist und in persönlichen Angriff übergeht. Aber die letztlich nicht, wie ich meine jedenfalls, nicht nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen.
Martin Stratmann, aber ich kann mich schon erinnern, vor einiger Zeit, als die Angriffe sozusagen auf Tierexperimentatoren immer deutlicher wurden, dass die Wissenschaftsorganisationen in Deutschland sich plötzlich bewusst wurden, holla, wir müssen ja mal erklären, was wir da tun und warum wir das tun. Hat sich Wissenschaft zu sehr im Schutz dieser grundgesetzlichen Freiheitsgarantie für selbstverständlich erklärt?
Ja, zunächst mal muss man sagen, ist der Begriff der Wissenschaftsfreiheit ja kein absoluter. Freiheiten kennen immer Grenzen. Es gibt keine absolute Wissenschaftsfreiheit. Also man kann nicht machen, was man will. Das wäre völlig verfehlt. Es gibt ja auch Konflikte im Grundgesetz. Es gibt ja verschiedene grundgesetzliche Ansprüche und auch der Tierschutz ist im Grundgesetz verankert. Das heißt, dieser Konflikt zwischen Tierschutz einerseits und Wissenschaftsfreiheit andererseits ist im Grundgesetz angelegt. Ja. Und die Lösung ist eine rechtliche Lösung. Es gibt ein Gesetz, es gibt Gesetze. Wie geht man mit diesem Konflikt um? Und dem müssen sich Wissenschaftler unterwerfen. Das heißt, ein Tierversuch ist nicht ein beliebiger Tierversuch. Man braucht eine Genehmigung. Die Genehmigung ist sehr konkret. Die muss in allen Einzelheiten vorgelegt werden. Er wird genehmigt, er wird abgelehnt. Das heißt, es gibt zunächst mal ein Verfahren, das vom Gesetzgeber diesen Konflikt zunächst mal auflöst. Das ist zunächst mal der Rahmen, in dem man sich bewegt. Und dieser Rahmen wird angegriffen von einer doch sehr kleinen Minderheit von Tierversuchsgegnern. Und ich glaube, was Wissenschaft zu lange gemacht hat, sie hat sich auf diesen Rahmen verlassen. Sie hat gesagt, okay, da gibt es ein Gesetz und nach dem Gesetz verhalten wir uns. Und solange wir uns nach diesem Gesetz verhalten, ist alles okay. Ich glaube, was Wissenschaft machen muss, was in England übrigens schon seit sehr viel längerer Zeit passiert und wir in Deutschland negiert haben, ist, wir müssen uns immer wieder mit der Gesellschaft positiv auseinandersetzen, müssen sie mitnehmen, müssen sie informieren, müssen uns nicht verstecken. Und meine Erfahrung auch in der Max-Planck-Gesellschaft ist, dass in der Tat der Druck von Tierversuchsgegnern so groß ist, dass Leute Angst haben, sich zu zeigen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben Filme gemacht. Wir wollten bewusst Filme machen, die einfach mal zeigen, auch in der Öffentlichkeit, wie sieht denn so ein Tierversuch aus? Was macht man denn da eigentlich? Und dann haben wir festgestellt, dass Doktoranden oder Postdocs Angst hatten, ihr Gesicht zu zeigen. Dann habe ich gesagt, okay, der Film wird sinnlos, wenn man sein Gesicht nicht zeigt. Das ist ja fast absurd. Das ist ja fast wie ein Henker, der sich verstecken muss. Wenn man sein Gesicht nicht zeigt und positiv zu dem steht, was man tut, hat man eigentlich keine Chance in der Öffentlichkeit, das rüberzubekommen. Das sieht auch jeder ein. Aber die Angst vor persönlicher Anfeindung ist so groß, dass man also auch in dieser Öffnungspolitik sich wirklich schwer tut. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Ich glaube, das ist wirklich der einzige Weg, den wir gehen werden. Wir werden auch feststellen, dass Tierversuche keineswegs aussterben. Man muss sich darüber im Klaren sein, wir reden in der biomedizinischen Forschung von lebenden Organismen, Zellen, Organen, ganzen Körpern. Wenn wir verstehen wollen, wie diese schweren kognitiven Störungen, die es ja nun gibt, wenn wir diese kognitiven Störungen auf die Dauer bekämpfen wollen, müssen wir wissen, wie komplexe Zusammenhänge in einem Organismus funktionieren. Das wird nur bei lebenden Organismen gehen. Und ich glaube, was wir lernen müssen, da haben wir in der Max-Planck-Gesellschaft auch dazugelernt und haben entsprechende interne Vorschriften verlassen. Man muss sich immer im Klaren sein, dass man das unter ethischen Prinzipien tut. Ein Tier ist keine Chemikalie. Es ist ein Lebewesen. Und wie man mit Lebewesen umgeht, das, denke ich mal, muss auch ein Doktorand lernen. Deswegen machen wir das jetzt verbindlich für alle jungen Wissenschaftler, dass man solche ethischen Kurse im Rahmen der Tierversuche durchführt. Und ich glaube, wir müssen mehr in die Öffentlichkeit gehen. Wir müssen die Öffentlichkeit mitnehmen, weil ansonsten werden wir die Öffentlichkeit als Gegner erfahren.
Und das, was man sieht in dieser Diskussion, nicht wahr, dass die Wissenschaftsfreiheit kein Freiheitsrecht ist, das über allen anderen Freiheiten steht.
Nicht? Ich denke, das gibt's nicht.
Das ist, was wir lernen in dieser Krise jetzt oder in auch den Angriffen teilweise auf die Freiheit der Wissenschaft, dass sie sich einfach stellen muss. Nicht? Das sind Verhandlungen, das sind Prozesse, die mit der Gesellschaft, mit den Forschenden austariert werden müssen. Aber ein Anspruch zu sagen, das steht per se über allen anderen Rechten,
das gibt's nicht.
Kann nicht sein.
1500 Menschen haben mit einem Buch in der Hand für die Autonomie der Budapester Wissenschaftsakademie demonstriert. Es gibt den March for Science, der aber, so hat man das Gefühl, eigentlich immer mehr bröckelt. Also wo man für die Wissenschaft und wo Wissenschaftler und die Öffentlichkeit auf die Straße gehen. Also so groß scheint das Problem der Öffentlichkeit mit ihren Wissenschaftlern und mit ihrem Wissenschaftssystem nicht zu sein, oder?
Ja, ich meine, das ist wieder wahrscheinlich sehr lokalspezifisch, kommt drauf an, wohin Sie schauen. Nicht? Also in der Tat, wenn es an die Freiheit der Wissenschaft geht, dann ist es schon vorher, was verschwunden ist, ist die Pressefreiheit. Nicht? Das ist also zumindest in Ungarn der Fall. Nicht? Also das ist ganz klar zu sehen, warum es da dann relativ wenig Unterstützung gibt. Aber es ist natürlich auch damit...
fehlt die Öffentlichkeit, die vermittelte
Öffentlichkeit. Die vermittelte Öffentlichkeit, aber was natürlich auch passiert ist, und das ist ein Thema, das wir vielleicht auch kurz ansprechen sollten, ist natürlich, was passiert, wenn Freiheit der Wissenschaft verschwindet, ist, dass die Menschen ihr Recht in die Hand nehmen und gehen. Das heißt, dass die Wissenschaftsmigranten oder das Exil, also wir sind eine Universität, die ins Exil gehen wird. Andere machen das individuell oder als ganze Kollektive, die gehen müssen. Das heißt, eine Reaktion darauf, wenn es keinen anderen Ausweg gibt. Oder selbst nur, was wir vorhin auch kurz besprochen haben, es sanften Druck gibt, nicht, dass man bestimmte Themen dann eben nicht mehr macht, wenn Gender Studies verboten wird. Nicht, was macht man dann, wenn in Ungarn Migrationsforschung kriminalisiert wird? Was macht man dann? Das heißt, es gibt verschiedene Wege darauf zu reagieren. Und was die Wissenschaft und die Institutionen, die Wissenschaft per se kann es ja nicht machen, aber was die Institutionen einfach mal angehen müssen, ist der Weg raus in die Öffentlichkeit. Nicht, dass man den könnte zum Beispiel im Fach der Geschichte, nicht, dass das eben, weil wenn wir gerade sehen, dass ja auch doch sehr viel in diesen Diskussionen, die gerade stattfinden über das, was darf Wissenschaft, darauf rekurriert wird, was ist gut für eine Gesellschaft und das wer die Hoheit hat zu bestimmen, was gut für eine Gesellschaft ist, dass da die Universität auch ein bisschen selbstbewusster oder die Wissenschaftler selbstbewusster sein könnten und mehr in die Öffentlichkeit hineingehen und sagen, unsere Positionen sind diese und diese.
Martin Schleppmann, Frau Al-Baghdadi hat es gerade gesagt, die CEU geht ins Exil, zieht nach Wien jetzt so allmählich. Das heißt, Wien bekommt plötzlich eine Spitzenforschungseinrichtung, eine neue Universität. Können wir uns in Deutschland einfach zurücklehnen und sagen, lasst sie doch alle zu uns kommen, die da draußen unter Druck geraten und wir profitieren davon, oder gehen uns die Repressionen gegen türkische Wissenschaftler auf andere Art und Weise etwas an?
Nein, ich glaube, das wäre zu billig und zu kurz gedacht. Wissenschaft ist übrigens eine globale Erscheinung. Wissenschaft lebt von Kollaboration. Wissenschaft lebt von den Netzwerken, die man international hat. Und wenn an diesen Netzwerken Knotenpunkte, entscheidende Knotenpunkte gestört werden, wir haben das ja diskutiert oder auch erlebt im Falle der Vereinigten Staaten, als es um die Zukunft der Klimaforschung geht, dann fehlt auch der deutschen Wissenschaft was. Die deutsche Wissenschaft kann alleine nicht existieren, sie lebt in einem Netzwerk. Also in dem Sinne glaube ich, ja, wir müssen uns engagieren. Wir tun das auch in Deutschland. Ich meine, wir haben viele Programme, um solchen Wissenschaftlern zu helfen. Wir haben auch viele Kollaborationsprogramme übrigens mit vielen Ländern, um sicherzustellen, dass da Kerne von Wissenschaftsfreiheit erhalten bleiben. Wir müssen das auch als ein gesellschaftliches Problem der europäischen Landschaft sehen. Wir reden von einer europäischen Wissenschaftslandschaft. Das ist keine deutsche Wissenschaftslandschaft. Und wenn die europäische Wissenschaftslandschaft nicht funktioniert, dann haben wir auch ganz andere politische Probleme, die man ja auch spürt. Ich würde aber gerne noch vielleicht ein Thema mal in die Diskussion werfen. Wir haben es immer von außen, von den äußeren Bedrohungen gesprochen. Und das sieht so ein bisschen so aus, wie die Wissenschaft ist so der Holy Grail. Das ist das ganz Saubere. Und da gibt es von außen die so ein bisschen eingreifen wollen. Wir müssen auch interne Prozesse bedenken, die auch die Wissenschaftsfreiheit einschränken. Und die internen Prozesse, die ich sehe, sind interne Prozesse des eigenen Umgangs mit Wissenschaft, zum Beispiel der Vergütungsstrukturen, die wir intern haben, der Belohnungsstrukturen, der Publikationsstrukturen, der Zitationsstrukturen, der Statistik des Ganzen. Wir sind heute auch verführt in einer Weise, dass wir jungen Menschen, die eigentlich ja frei entfalten wollen, die eigentlich die Freiheit der Wissenschaft genießen wollen, dass wir sie ganz schnell in ein Korsett hereinbringen, wo du publizieren musst, wie oft du publizieren musst, wie oft du zitiert werden musst. Und das ist auch eine Einschränkung der Wissenschaft. Dann leiten wir sie nämlich auf ganz bestimmte Bahnen, weil man nur auf diesen Bahnen erfolgreich sein kann und rechts und links vielleicht doch nicht.
Sie werden zu getrieben in der eigenen
Erfolgskriterien. Das heißt, wir müssen auch uns immer wieder selbst hinterfragen, ob wir selbst unseren Ansprüchen für Wissenschaftsfreiheit, die man uns ja gibt und gewährt, intern in unseren jeweiligen eigenen Organisationen gerecht werden. Das halte ich für genauso wichtig wie die Frage, ob von außen Druck ausgeübt wird. Ich denke, das sind gekoppelte Systeme. Und in der Tat ist die Frage, wie wir heute mit Wissenschaft umgehen, insbesondere in den Naturwissenschaften, bei denen also die Fragen von statistischen Zitationsanalysen immer wichtiger werden, eine Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit, weil sie das Spektrum der Wissenschaft, die man betreibt, letztlich einschränkt.
Aber es gibt den Plan S, dass ab 2020 nur noch alle Publikationen Open Access, also frei zugänglich sein müssen. Damit schränken Sie aber doch auch schon wieder andererseits Wissenschaftler ein in ihrer Freiheit, wo sie publizieren wollen oder auch publizieren können.
In der Tat, und das haben wir abgelehnt. Also die Max-Planck-Gesellschaft hat das abgelehnt. Und ich kann auch hier sagen, also Wissenschaftsfreiheit bedingt auch Publikationsfreiheit. In dem Sinne halte ich das auch für einen Fehler. Die Freiheit des Publizierens ist für mich auch ein Kernelement der Wissenschaftsfreiheit und darf nicht eingeschränkt werden. Deswegen bin ich kein Freund von derartigen Einschränkungen.
Aber dann sind Sie auch kein Freund von befristeten Verträgen, von all diesen Dingen, die junge Forscher betrifft, Unvereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie, nein, was auch immer.
Ich glaube, auch das ist eine Frage. Ich bin ein Freund von Verlässlichkeit. Und den Bereich, für den ich Verantwortung trage, die Max-Planck-Gesellschaft, haben wir sehr klare Regeln gemacht für Doktoranden, Postdocs, Gruppenleiter, was die Verlässlichkeit angeht, also die Dauer der Verträge, die Vergütung der Verträge. Was ist eine Doktorarbeit in der Max-Planck-Gesellschaft? Heißt 4 Jahre. Und nicht ein halbes Jahr, ein halbes Jahr, ein halbes Jahr, ein halbes Jahr. Das heißt, wir haben auch...
Jetzt gibt es Stipendien.
Die Stipendien haben wir aufgelöst.
Die
haben wir aufgelöst. Wir haben nur noch Verträge. Also wir haben auch die Frage der Abhängigkeiten verändert. Ja, in der Tat, zur Wissenschaftsfreiheit gehören auch interne Strukturen dazu. Ja. Wie geht man damit um? Es gehören verantwortliche Strukturen dazu. Das heißt auch die Frage, wie geht man in einer hierarchischen Struktur der Wissenschaft mit Mitarbeitern um, ist eine Frage der Wissenschaftsfreiheit. Und auch da werden wir in allen unseren Strukturen nachjustieren müssen.
Sie hörten... 70 Jahre Grundgesetz. Wissenschaftsfreiheit, eine Erfolgsgeschichte? Darüber diskutierten beim 73. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Professor Dr. Nadia al-Baghdadi, Direktorin, Institute for Advanced Study und Professorin am Institut der Geschichtswissenschaften CEU Budapest. Professor Dr. Anousheh Farahat, Professorin für öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen und Professor Dr. Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft München. Die Gesprächsleitung hatten Andreas Sendger, Die Zeit, und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk. Alle Beiträge, Features und Diskussionsrunden des Deutschlandfunk-Programmschwerpunktes 70 Jahre Grundgesetz finden Sie im Internet unter deutschlandfunk.de/grundgesetz.